Ein erfolgreicher Transfersommer später und die TSG spielt wieder europäisch. Auch diesen Sommer setzt die TSG auf dem Transfermarkt neue Vereinsmaßstäbe. Touré wechselt für rekordverdächtige 50 Millionen in die Premier League. Gleichzeitig investiert die TSG rund 20 Millionen in The Cut. Ebenfalls Vereinsrekord. Der Kader wurde deutlich verjüngt. Im Fokus stehen einige Youngster mit Entwicklungspotenzial. Die große Frage, die wir uns Kickbase-Manager aber bei all den Neuzugängen natürlich stellen, wie groß müssen unsere Sorgen um Rotation sein? Fabi, unser TSG-Experte, klärt uns auf.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Julia.
Fabi, schön, dass du dabei bist.
Hallo, erstmal an die Runde.
Stell dich gerne kurz vor, wer bist du, woher kommst du, seit wann bist du Fan der TSG Hoffenheim?
Also ich bin Fabian, bin 31 Jahre jung, komme aus der Region Sinsheim und bin so gut wie jedes Heimspiel im Stadion, bin gut vernetzt im Verein, bin jetzt Fan ungefähr seit über so plus minus 20 Jahre, bin im Verein aktiv, beteilige mich dort auch, war unter anderem auch bei der Mitgliederversammlung Anfang des Jahres.
Ja, und der ein oder andere kennt dich auch vielleicht von Discord, da bist du ja auch sehr aktiv. Wie lang bist du denn schon bei Discord aktiv und wie lang spielst du denn schon Kickbase?
Also Kickbase spiele ich jetzt ungefähr 3 Jahre und auf dem Discord aktiv bin ich jetzt so 1,5 Jahre. Also ich war vorher schon auf dem Discord, mich jetzt aber so aktiv beteiligt, so seit 1,5 Jahren ungefähr. In unserem Hoffenheim-Channel, in unserem kleinen.
Ja, da konntest du schon einigen Managerinnen und Managern helfen, uns heute hoffentlich auch, ich denke schon, weil Hoffenheim ist für mich noch so eine kleine Wundertüte, vor allem offensiv, was Kickbase angeht, deswegen bin ich sehr gespannt auf den Podcast heute, aber bevor wir starten, noch ein kurzer Ablaufplan für euch, wir ordnen die letzte Saison ein, sprechen dann über den Status Quo und die Vorbereitung und dann geben wir euch einen detaillierten Ausblick auf die Saison, inklusive MVP, Dauerbrenner, Hidden Gem, Top 11 und schließen dann mit deiner Saisonprognose, Fabi. Aber erstmal ein kleiner Mutcheck. Wie ist denn die Stimmung im Verein jetzt vor Saisonstart und wie optimistisch gehst du in die neue Saison?
Boah, also es ist schwierig. Also im Verein ist so eine kleine Aufbruchsstimmung entstanden. Wir hatten ja letztes Jahr sehr viel Probleme in der Führungsetage, die ja auch in dem Rücktritt von Hensler geendet hat. Inklusive das Ringen um Schicker, die Wolfsburg-Gerüchte und allem drum und dran. Es ist mittlerweile aber schon eher Ruhe eingekehrt jetzt wieder. So, ich war ja auch auf der Mitgliederversammlung. Da konnte man auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung erkennen. Deswegen gehe ich doch eher positiv jetzt in die nächste Saison. Und ich denke, im Verein wird dasselbe Denken sein.
Ja. Ja, Aslani bleibt ja jetzt doch bei der TSG. Wegen medizinischer Bedenken ist der Transfer zu RB geplatzt. Wie ist es jetzt bei euch angekommen? Macht ihr euch da ein bisschen Sorgen dann wegen Aslani? Geht man selbstbewusst trotzdem in die neue Saison?
Also bei Aslani muss man sagen, ich weiß, dass er eine Zyste im Knie hat. Das ist so ein offenes Geheimnis. Von unserem Verein, also von Hoffenheim, wurde an Leipzig das auch vermittelt. Man muss da aber auch glasklar sagen, Aslani hat letztes Jahr fast jedes Spiel gespielt, hat vor 2 Jahren in Elversberg fast jedes Spiel gespielt. Also ich habe da bei Aslani überhaupt keine Bedenken, dass er nicht Profifußballer sein kann. Ja.
Ja.
So wie das jetzt natürlich halt dargestellt wird, wenn man jetzt halt überlegt, dass er in Leipzig durch den Medizincheck gefallen ist.
Ja.
Ja. Und deswegen, ja, da geht's eher noch um, vielleicht wechselt er noch wohin, Gerüchte. Ich glaube aber selber da tatsächlich auch nicht dran und denke da, dass da bei uns mit dem Kader stehen wird.
Okay. Ja, dann kommen wir zur letzten Saison. Also ihr seid ja weiter in die Saison mit Christian Ilzer gegangen. Das war tatsächlich, würde ich sagen, die größte Überraschung so für mich. Aber es scheint ja gut mit ihm zu laufen. Ist jetzt die 3. Saison mit ihm. Habt euch Platz 5 gesichert, lag auch unter anderem ja an den ganzen Neuzugängen, die direkt sehr gut eingeschlagen haben. Also ich weiß noch, wir haben am Ende der Saison so eine Top 11 aus Neuzugängen gebaut und die war ja voll mit Hoffenheimern. Also Abdullahu, Haidari, Burcha, hat ja alles direkt sehr gut geklappt. Maschida sollte klappen, aber hat sich ja leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Was sagst du, schlagen die Neuzugänge diesen Sommer genauso ein wie letztes Jahr?
Also ich denke, man muss da ein bisschen differenzieren, gerade bei The Cut. Er ist halt noch relativ jung, es ist jetzt seine erste Auslandsstation. Ich finde, er ist wenig pressing-intensiv, also er presst einfach zu wenig, er läuft noch zu wenig. Das ist so das typische Problem, was diese Spieler haben, wenn die zum Ilzer ins Trainerteam, also in, zustoßen ins Team. Mhm. Ilza spielt einfach einen sehr intensiven Ball und da wird viel gefordert, viel Pressing, viel Laufen. Wir sind ja die laufintensivste Mannschaft in der Bundesliga.
Ja.
Und er ist halt einfach noch so jung, da muss man halt echt aufpassen, dass man da nicht zu viel Druck auf den Jungen ausübt. Er wird Zeit brauchen. Letztes Jahr war ein bisschen anders, habe ich so ein Gefühl gehabt. Man hat Spieler verpflichtet, die so ein bisschen unter dem Radar waren. Also auch schon ein bisschen älter, gerade Bürger aus der zweiten Englischen und so weiter. Die haben zwar nicht viel gekostet und sind da super eingeschlagen, haben jetzt auch einen sehr hohen Marktwert. Im Vergleich zu jetzt ist es ein bisschen was anderes. Also der Cut zum Beispiel für den Preis, ich hätte nicht damit nie gerechnet, dass wir überhaupt so eine Kragenweite erreichen können, quasi bei Dekat, dass wir da überhaupt ansatzweise die Chance haben, ihn zu verpflichten.
Ja.
Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich so ein bisschen, klingt so ein bisschen wie Fake News.
Ja.
Man kann es sich einfach nicht vorstellen.
Mhm.
Bin aber umso mehr gehypt auf den Spieler. Also,
okay.
Krank. Bei Wimmer, muss ich sagen, kann ich es schlecht einschätzen. Also ich weiß nicht, wo Wimmer bei uns momentan einen Platz hat. Ich sehe ihn als Kaderspieler. Er ist sehr viel flexibel, gerade im offensiven Bereich. Das macht natürlich einen Vorteil als Kaderspieler. Da muss man da mal gucken, wo die Reise jetzt hingeht. Er hat jetzt echt gutes DFB-Pokalspiel gehabt. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen.
Ja.
Und ich denke auch, dass er am ersten Spieltag spielen wird. Aber ob das auf die Saison so bleibt, mag ich erstmal anzuzweifeln.
Mhm.
Ja.
Ja, wir gehen ja nachher nochmal genauer auf die Neuzugänge ein. Es war erstmal so ein kleiner Mood-Check, wie du es siehst, aber da sind die Gefühle ja so ein bisschen gemischt noch zu den Neuzugängen. Ich bin gespannt. Aber wie würdest du denn die vergangene Saison in einem Satz zusammenfassen?
Oh, zwischen sportlichem Höhenflug und völligem Führungschaos.
Ja. Okay. Aber wenn es sportlich läuft, ist ja schon mal die halbe Miete.
Ja klar, wobei man natürlich sagen muss, das ganze Führungschaos drumherum, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen ist. Auch wenn Hitler das immer wieder betont hat, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also das wird seine Spuren auch hinterlassen haben in der Mannschaft.
Ja.
Vielleicht auch deswegen nur Europa League statt Champions League.
Okay. Aber wenn das jetzt geklärt ist, das Führungschaos, kann es ja sein, dass nächste Saison
genau,
noch höher
also Stand
angegriffen
jetzt,
wird.
Also was wir in den Fankreisen hören, ist gar nichts, was erstmal sehr positiv ist, wenn aus dem e.V. einfach nichts zu hören ist.
Ja.
Michael Pfeiffer vom Kicker hatte da vor zwei Wochen ungefähr auch ein guter Bericht dazu, in dem er halt auch gesagt hat, dass die Vereinsebene, also die Führungsebene, geschlossen zueinander steht, die sich auch im Trainingslager zusammengetroffen haben und ist sich alles, beziehungsweise das, was man hört, auf Fanebene, alles sehr gut.
Ja. Meinst du, das ist auch so die Erkenntnis aus der letzten Saison, was die neue Saison am stärksten prägen soll? Oder gibt's da eine andere?
Ja, also da kann man jetzt sehr viel nennen. Also, spielerisch müsste man da jetzt sagen, dass wir sehr eintönig waren mit unserem System. Wir haben gegen sehr tief stehende Mannschaften einfach große Probleme. Da muss sehr viel aufgearbeitet werden oder wurde auch sehr viel aufgearbeitet. Wir sind jetzt flexibler geworden durch die Transfers. Ich denke, das wurde im Trainingslager so relativ klar, auch in den Testspielen. Wir spielen unterschiedliche Formationen, sind jetzt auf jeder Position eigentlich auf doppelt besetzt, besetzt. Und das ist jetzt so der spielerische Teil und das Führungsding gehört natürlich dann auf der Vereinsebene dann mit auch dazu. Genau. Also da wurden jetzt zwei große Probleme und da am Schopf gepackt. Das Führungschaos, das sich erledigt hat, und die Systemproblematiken, gerade auch gegen tiefstehende Mannschaften, weniger effektiv, das wurde auch angepackt. Und deswegen kann man eigentlich nur überwiegend positiv in die nächste Saison gehen.
Und ihr seid auch weiter zuversichtlich mit Christian Ilzer, dass es weiterhin ein gutes Match ist?
Also ich glaube, dass Schicker und Ilzer einfach zusammen ein gutes Match ist.
Mhm.
Würde aber auch sagen, dass ich glaube, dass Schicker alleine auch funktionieren würde. Bei Ilza bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, waren
aber,
ja schon diverse wilde Gerüchte, was da
die,
in der Kabine stattgefunden hat.
Die spielt ja, also die eine kuriose Geschichte stimmt auf jeden Fall.
Ja.
es ist einfach seine Art. Und ganz ehrlich, wenn es klappt, dann soll es doch machen. Letztes Jahr wurden wir oft ausgelacht. Ich glaube, Barca war es, der uns auf Platz 18 als erster Absteiger getippt hat. Und wenn man das jetzt so im Nachgang betrachtet, muss man dann einfach sagen, ja, ist halt. Ja. Also ich habe so positiv auch nicht gerechnet, muss ich sagen. Ja. Also ich habe so 12. Platz rum, nichts mit dem Abstieg zu tun, so im Mittelfeld. Aber
da wurdest du ja sehr positiv überrascht.
Wurde ich eher positiv überrascht. Ja. Ich bin auch eher ein pessimistischer Mensch, also das wollen wir später noch ein bisschen hören.
Ja. Gut, ja, ich bin gespannt. Wir kommen mal zu eurer Vorbereitung und den ganzen Zugängen und Abgängen. Ihr habt sehr viele Zugänge und Abgänge mit Leihrückkehrern. Deswegen würde ich mich erstmal auf die wesentlichen und relevanten beschränken. Erstmal bei den Abgängen habt ihr einmal Touré, der nach Newcastle geht für 50 Millionen. Dann Modama, der nach Wolfsburg wechselt für 5,5 Millionen. Grisha Prömel wechselt ablösefrei zum VfB. Ilas Bebru ist vereinslos. Kevin Akpoguma geht in die Serie A ablösefrei, dann Luca Erlein ist zu Leverkusen für 2 Millionen gewechselt und Cole Campbell ist nach der Leihe zurück zum BVB gewechselt. Dann habt ihr noch einige Leihrückkehrer, die aber auch direkt wieder verliehen wurden. Hier jetzt alle aufzuzählen, spare ich mir, wie gesagt, aber es sind nach vergangenen Leihen auch noch welche festgewechselt und das sind Tabakovic zu RB Salzburg für 5 Millionen, Hennes Behrens zu Augsburg für 3,5 Millionen, Stanley Nsoki ist fest zu Union für 1,5 Millionen und Gift Orban in die Super League. Gibt's bei den Abgängen was, wo du einhaken möchtest?
Also klar, Touré tut super weh. Mhm. Ich liebe diesen Jungen, das ist unglaublich. Also nicht nur spielerisch, natürlich eine absolute Granate, ein Rotdiamant, der immer weiter geschliffen werden muss. War auch bei uns am Abgang einfach noch ein Rotdiamant und hat trotzdem mit seinen ganzen Scorern zu dieser letzten Saison sehr gut beigetragen. Aber auch menschlich, muss man das nochmal anmerken, ist einfach... Er hat so sich das Kind ein bisschen bewahrt und das hat man so gemerkt, wenn man dann mal an einem Training war oder so oder diese Reels von uns in Hoffenheim auf Instagram angeschaut hat, wie er da über den Platz rennt, auf Olli zu, auf Baumann und schreit Papa Olli, Papa Olli und es ist einfach so schön anzusehen und in so einem schwierigen, stressigen Bereich, gerade Profifußballbereich, sieht man sowas halt selten und das ist halt einfach, ja. Solche Spieler braucht man einfach.
Ja.
Die noch ein bisschen das Kind in sich bewahren können, dieses Unbeschwerte, das Unbekümmerte aufspielen, das hat man dann auch so sehr gesehen.
Ja, das stimmt. Ja.
Also das ist tatsächlich der Abgang, der natürlich am schmerzhaftesten ist. Die anderen Abgänge sind größtenteils, also Damar tut für mich noch weh.
Mhm.
Weil ich habe, wie Johannes letztes Jahr, den Damar eigentlich so als Hidden Gem gesehen. Aufkommender Star bei uns, der Kramaric mal ablösen wird, der jetzt wirklich wenig Spielzeit bekommen hat, was ich nicht verstehe, kann ich nicht nachvollziehen, ist jetzt aber so und das Kapitel muss man jetzt halt mal schließen, ist halt schade.
Ja.
Also man sieht generell, dass aus unserem Jugendbereich sehr viele Spieler gewechselt sind, Behrens muss man noch ansprechen, Erwin tut auch sehr weh, ich würde da später dann mal was dazu sagen. Genau.
Ja, gut, dann mache ich mit den Zugängen weiter. Ich sag die Namen und du kannst dann gerne Input zu den Spielern geben. Also Nummer 1, Cut, kommt von Anderlecht für 18,5 Millionen Ablöse.
Genau, ich habe da ja gerade vorhin schon ein bisschen weit ausgeholt.
Ja.
Er ist natürlich ein Top-Talent, an dem viele Mannschaften dran waren und auch Mannschaften, die eher drei Regale über uns sind, hat sich dann natürlich für uns entschieden. Wir haben anscheinend sehr früh schon mit der Spielerseite und mit Beraterseite Kontakt aufgenommen gehabt und konnten da dann wirklich diesen Sack einfach zumachen und ihn dann wirklich auch zu uns lotsen. Solche Spieler wie Touré erleichtern das dann natürlich dann auch, solchen Talenten zu zeigen, was für einen Weg sie bei uns gehen können. Und das ist halt auch der Sinn von Dekat. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass er bei uns die nächsten 4-5 Jahre spielt, muss man ganz klar sagen. Er hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Und in spätestens 2 Jahren wird er wahrscheinlich zu einem Verein wechseln, der doch dann eher 3 Klassen über uns steht. Das ist aber auch vollkommen okay. Das ist so unsere Art. Wir müssen Geld machen. Und ja, ich denke, dass er schnell gesetzt sein wird neben Burger und Aftu unser Mittelfeld beackern wird. Aber er scheint noch sehr jung. Man darf das nicht vergessen. Neue Liga. Gerade dieser Ilzabal ist sehr intensiv. Auswechslungen zur 70. Minute sind da immer möglich. Also ich denke, dass er immer ab so 60, 70. Minute schon öfters mal ausgewechselt wird.
Ja.
Das ist mir auch in den Testspielen aufgefallen, dass er halt einfach nicht so gern anläuft. Er steht öfters mal rum und da gibt's auf jeden Fall noch Defizit. Das darf man halt, also ganz ehrlich, er ist jetzt 18 geworden. Da darf man nicht zu viel erwarten. Das dauert halt einfach ein halbes Jahr und dann müsste man das im Winter neu bewerten.
Ja, das ist, glaube ich, auch so das Problem, dass jeder gedacht hat, Top-Talent, jeder wollte ihn haben, der muss einschlagen, jeder will ihn irgendwie bei Kickbase haben, aber ich glaube, ist schon so ein bisschen abgeflacht wieder der Hype, weil es jetzt realistisch eingeschätzt wird, dass er eben noch sehr jung ist und seine Zeit brauchen wird, also wie du sagst. Dann machen wir weiter. Adam Dagim kommt von RB Salzburg für 13 Millionen.
Ach, das soll der Trubin-Ersatz werden. Ich bin sehr zwiegespalten, was das angeht. Ich finde, das ist sehr viel Geld. Wir hätten in der Hinterhand Zeidler gehabt, der uns verlassen hat für diese Position. Zeidler hat halt diese Endgeschwindigkeit nicht. Und anscheinend, oder es ist halt so, dass Ilzer sehr viel Wert auf Speed legt auf dieser Position. Und da ist halt der Unterschied zwischen Zeidler, ich habe mal nachgeschaut, Zeidler läuft 33 km/h, Dakim läuft 37. Das ist halt schon ein sehr großer Unterschied und wird halt auch der Grund gewesen sein, warum man sich dann halt für einen externen entschieden hat und dafür halt Zeidler abgegeben hat. Jetzt ist es Systemfrage, wie es bei Dakim halt weitergeht. Spielen wir 4-2-2-2-2, dann sehe ich Dakim eher schwierig. Spielen wir 4-3-3, dann ist Dakim natürlich gesetzt, weil er auch der Einzige ist, der diese Position spielen kann. In den Testspielen ist er mir also negativ aufgefallen, was Ball angeht. Also alles, was Flanken, Pässe angeht, fand ich furchtbar. Also muss man sagen, das ist aber viel Potenzial. Und ohne Scorer sehe ich da halt auch wenig Punkte. Ich meine, das ist bei Touré ähnlich gewesen letztes Jahr, dass er einfach, wenn keine Scorer waren, gibt's halt einfach wenig Punkte. Ja. Und wenn er die Probleme in den Griff kriegt, gerade Flanken und die Ballproblematik, dann könnte er natürlich aber trotzdem explodieren. Also muss man ganz klar sagen.
Ja. Dann machen wir weiter mit Mats Rotz, kommt aus der ersten Liga der Niederlande für 12 Millionen.
Das ist tatsächlich einer der wichtigeren Transfers für mich. Ich würde es nicht der wichtigste sagen, dazu kommen wir vielleicht noch. Ich denke, dass das sich sehr schnell gegen Bernardo durchsetzen wird. Das ist aber auch eher so eine Frage des Systems. Spielen wir jetzt im 4-3-3, wenn Dagim auf links spielt, dann ist ein Rotz doch sehr offensiv auch noch. Und dann hätten wir mit Sufal und Rotz zwei sehr offensive Außenverteidiger. Und das würde doch sehr viele Lücken in unser System reißen, gerade hinten drin, wo wir eh schon Probleme mit der Abwehr haben. Ich denke aber, dass Rotz einer auf jeden Fall ist, den man sich aus Kickbase-Sicht im Auge behalten sollte. Zieht auch mal sehr gern in die Mitte, also spielt dann auch mal gern die Sechser-Position, also von außen dann einfach in die Mitte und war auch sehr offensiv in den Testspielen unterwegs, hatte da auch einige Scorer. Deswegen könnte das ein idealer Kickbase-Spieler werden.
Ja, ist ja auch noch relativ günstig mit seinen, ich glaube 8,7 Millionen sind's.
Genau, er ist noch sehr günstig.
Ja. Dann Patrick Wimmer kommt von Wolfsburg für 10 Millionen.
Das habe ich auch schon angerissen vorhin. Ja. Also ich sehe wie immer nur als Kaderspieler. Ich traue es so ein bisschen davor, dass wir so viel Geld für einen Kaderspieler ausgeben würden. Hab da aber Vertrauen in Schicker, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Macht eigentlich ganz gute Arbeit. Wenn man aber überlegt, dass vor dieser Sommerpause wir nur einen Transfer hatten, der über 10 Millionen war unter Schicker, dann haben wir dieses Jahr schon echt viel investiert.
Ja.
Für mich ist Wimmer tatsächlich echt der perfekte Kaderspieler, dadurch, dass er, könnte man theoretisch einen Sturm stellen ins offensive Mittelfeld, den könnte man auch zur Not links außen spielen lassen, dann halt eher so Richtung Prass vom Spielen her, nicht wie Dakim, also der nicht auf der Außen klebt, sondern dann eher mal mehr in die Mitte der Wimmer. Und ich denke, da tut auch der Nichtabgang von Aslani der Spielzeit einfach nicht gut.
Ja, glaubst du nicht, dass Wimmer so ein bisschen auch, also mein Gefühl war, dass er vielleicht so ein bisschen als Kramaric-Ablöse gekommen ist?
Ja, es ist schwierig zu beurteilen. Also momentan sehe ich da auch Loschek tatsächlich eher auf der 10 und auch ein Conte, der ja auch auf die 10 spielen kann. Es ist einfach so schwierig für uns gerade zu sagen, dadurch, dass wir echt viele Spieler haben, die mehrere Positionen bekleiden könnten und Sturm ist einfach eine absolute Katastrophe. Also
ja.
Da wird man, ich sage auch jetzt, die ersten Spiele werden nicht die Stammelf sein. Also ich denke, ab der Länderspielpause wird man erst nachvollziehen können, was bei uns eigentlich spielerisch erstes Stammelf-Potenzial ist quasi, also was die Startelf ist, die Top-Elf, die wir haben. Okay. Ich denke, bis dahin wird noch sehr viel probiert werden und Lampard fehlt ja auch im ersten Spieltag. Asani hat noch Trainingsrückstand. Da muss man einfach mal schauen.
Ja, generell bei euch, also wenn man bei Kickbase reinschaut, im offensiven Bereich alle gefühlt um die, ach, ich weiß es nicht, 8 bis 10 Millionen, unfassbar viele. Naslani sticht dann natürlich raus mit seinen, ich glaube, ja, 23,7 Millionen sind es. Aber sonst irgendwie weiß man gar nicht so richtig, auf wen man jetzt gehen soll. Also eigentlich muss man bei Hoffenheim von Spieltag zu Spieltag gucken, aber durch die Marktwerte finde ich es auch noch in Ordnung, dass man das machen kann.
Ja, also gerade auch auf links Rotz und Bernardo, wobei ich da echt denke, dass Rotz da einfach das Rennen macht. Die sind beide auch so um 8 Millionen oder was.
Ja.
Und das geht noch. Aber alles, was so 15 aufwärts gehen würde, gerade im Sturmbereich, das würde ich halt niemals zahlen. Also dafür ist viel zu viel unsicher, da ist viel zu viel Rotation durch Europa liegt, da ist viel zu viel. Ja, das sind einfach zu viele Spieler da.
Ja. Ja, dann machen wir weiter mit Kajetan Lenz, kommt von Bochum, auch für 10 Millionen.
Ja, ich finde, das ist unser wichtigster Transfer. Also
tatsächlich.
Ja, weil das Problem ist, dass man letztes Jahr gesehen hat, ist, wenn Abdullahu ausfällt, wir können unser Spiel nicht aufziehen. Also das ist jetzt so ein Unterschied zwischen Kickbase-Relevanz und Relevanz in echt.
Ja.
Also in echt ist Abdullahu einfach der Spieler schlechthin. Wir brauchen den. Das ist unser Motor. Die Mannschaft gefühlt hat nicht funktioniert ohne ihn. Wir konnten ihn nicht ersetzen, egal wie wir es probiert haben. Es hat nicht geklappt. Und ich denke, also das heißt, ich denke, man hat es gesehen, Lenz hat man sehr früh verpflichtet. Also es war wirklich eine sehr frühe Verpflichtung. Und da hat man gemerkt so, oh ja, Schicker ist es aufgefallen. Abdullahu-Ausfall, das tut uns einfach nicht gut. Wir brauchen einen ähnlichen Spieler auf dieser Position, der es vielleicht noch nicht zu 100% wie Abdullahu machen kann, aber es gut macht. Also auch in den Testspielen fand ich ihn gut auf der Position, wo er dann gespielt hat auf Abdus Position. Und ich denke, dass er auf längerfristig diese Position auch gut befüllen kann. Genau, also das ist eher so eine Relevanz halt in echt. Ich würde jetzt in Kickbase, ist ein bisschen schwieriger. Ich würde, also wenn Abdus spielen kann, wird er spielen. Da bin ich fester Meinung.
Ja.
Also muss man aber auch sagen. Genau. Aber Abdu, seine Kickbase-Punkte sind halt nie so berauschend.
Ja, es sind die defensiven Sechser, die punkten leider nie so gut.
Ja.
Gut, dann machen wir weiter. Alessandro Vogt kommt von St. Gallen für 2,7 Millionen.
Also, das ist so ein typischer Schicker-Transfer. Einer der wenigen dieses Jahr, finde ich, also im Vergleich zum letzten Jahr mit Burger, Abdullahu, Haidari, Machida. Vogt, ein Marktwert von 7 Millionen oder was er gerade hat auf Transfermarkt, hatte eine Ausstiegsklausel und wurde dann auch relativ schnell bekannt gemacht quasi bei uns auf der Mitgliederversammlung, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ihr euch da noch gut dunkel dran. Das ist jetzt schon 6 Monate her, wenn man das überlegt, als Sommertransfer.
Ja.
Da hat er schon sehr schnell vorgegriffen. Vom Spielertyp her, vom Prinzip, eher so ein Lämperle. Ich denke, das ist ein Vorgriff auf den Lämperle-Abgang nächstes Jahr. Das ist so meine Meinung. Ich denke, da wird jetzt langsam rangeführt. Also wird als Kickbase-Kaderspieler, könnte er für viele eine Option sein, wird da jetzt langsam Spielzeit bekommen und wird da jetzt einfach ein Jahr lang bei uns lernen quasi und dann wahrscheinlich Lämperle ersetzen, wenn er nächstes Jahr wechselt.
Und dann habt ihr noch schon Dulic, kommt von 1860 München, ablösefrei.
Ja, ich denke, der ist eher für die Zweite eingeplant. Also war jetzt im Trainingslager dabei, spielt auch wieder bei uns in der Zweiten. Könnte europäische Spielzeit bekommen. Ich denke, Bundesliga erstmal irrelevant. Wir haben da halt so viele Spieler auch doppelt besetzt bei uns in der Innenverteidigung. Mit Machida, Ranac, dann haben wir da noch Chavez, der eventuell noch gehen wird. Muss man dann auch einfach sagen, dass das, was ihn besonders macht, ist seine Beidfüßigkeit. Er ist Links- und Rechtsfuß quasi und das halt,
ja.
Schon ganz gut, aber eher Kickbase unrelevant.
Und nach der Leihe zurück, eben angesprochen, Arthur Chavez von Augsburg und Bambasee Conte ist von der SV Elversberg zurück in Sinsheim.
Genau, also kann man ja nochmal ganz schnell sagen, dass Chavez wahrscheinlich nochmal wechseln wird. Da ist noch die Frage, wird es nochmal eine Leihe, wird es nochmal ein Verkauf? Ich denke, für Kickbase absolut irrelevant. Und bei Conte muss man jetzt sagen, da war ich ein bisschen gemein. Ich muss mal jetzt was sagen, kam von Elversberg, hatte eine gute Vorbereitung und ist auch im offensiven Mittelfeld zu Hause, eher so auch im Sturm. Wechselt also nächstes Jahr für 6 Millionen nach Wolfsburg. Ne? Grüße an Damar.
Mhm.
Er gefällt mir eigentlich als Spieler sehr gut, muss sich aber gegen Kramaric durchsetzen, jetzt noch gegen den Noschek, gegen den Aslani, gegen den Lemperle. Wenn man jetzt dann die Namen schon sagt, dann merkt man eigentlich, puh, ja, wo soll der denn spielen?
Ja. Okay.
Aber man muss halt auch einfach sagen, Damar hat letztes Jahr einfach das Duell auch gegen Kramaric verloren und es ist jedes Jahr das Neue, wo wir in einem Fanbereich bei Hoffenheim predigen, hey, Kramaric wird jetzt langsam alt, ist jetzt 35, wird langsam, ne? Mhm, aber er setzt sich immer wieder durch. Das setzt immer wieder durch. Also es ist, ja.
Ja, es war schon letzte Saison, dachte man ja, okay, jetzt wird's wirklich das gewesen sein und dann kommt wieder der Rückrunden-Kramaric. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was diese Saison auf uns wartet. Ob es dann wirklich mal so sein wird, dass Kramaric sich nicht durchsetzt oder ob wir doch wieder einen Top-Kramaric in der Rückrunde sehen.
Ja, man muss dazu halt auch sagen, es ist ein ungünstiger Spieler für Kickbase, ne? Also Kramaric ist das typische Phänomen von, ich bin fünf Spiele unsichtbar und dann komme ich da mal aus dem Nirvana und mach da mal 300 Punkte plus mit einem Hattrick.
Ja.
Das ist halt schon...
Ja, keine Punkte, mit denen du rechnen kannst.
Ja, das ist halt sehr unberechenbar. Und wenn man da mit MVP-Abgabe spielt, dann...
Ja, das stimmt. Gibt's noch weitere Gerüchte, wer euch verlassen soll oder wer noch kommen soll?
Ja, also man muss dann nochmal ganz groß dieses Asani-Thema ansprechen.
Ja.
Aktuell ist er, heißt es offiziell Trainingsrückstand. Er war gestern auf unserem Instagram-Profil bei Hoffenheim zu sehen im Training.
Mhm.
Da hat er ganz normal trainiert. Ich bin mir unsicher, ob er halt noch bleibt oder nicht. Also ich mein Gefühl ist, er bleibt. Es wurde so eine klare Aussage von Schicker getroffen. Aber es gibt auch gegensätzliche Meinungen, gerade Grüße an Golo und an Crunch Demelo im Kickbase-Discord, die der Meinung sind, dass Astani halt auf jeden Fall noch wechselt. Die Möglichkeit besteht, da muss man mal abwarten. Deswegen würde ich jetzt auch erstmal die Finger davon weglassen. Ich denke auch, dass er jetzt gegen Köln, wenn überhaupt, nur auf der Bank sitzt und hab da so ein Hot-Take. Da kommt er in der 70. Minute und schießt uns das Siegtor. Ich würde es mir wünschen.
Ja.
Weil ich mag ihn einfach und ich hoffe, er hat jetzt halt einfach gesehen, was er an uns hat. Dadurch, dass wir ihm so den Rücken gestärkt haben, ist er jetzt auch, also klar, müssen wir auch einerseits wegen dem Geld, ne? Also wir können ja jetzt nicht sagen, sieht medizinisch scheiße aus, hast jetzt halt Pech. Dann verlieren wir halt einen Haufen Ablöse. Aber ich hoffe, er bleibt und ich hoffe, er bestätigt seinen Schnitt vom letzten Jahr und geht dann einfach für 50 Millionen nächstes Jahr zu seinem Traumverein nach Barcelona und fertig.
Okay, gut. Da warten wir mal ab. Aber dann lieber mit Overpace auf jeden Fall zurückhalten.
Ich würde mich mit Overpace bei Aslani zurückhalten, genau.
Ja.
Und dann müssen wir halt auch sagen, also Chavez ist noch ein Abgangskandidat, habe ich ja eben schon angesprochen. Ansonsten sind unsere Kaderplanung, was Zugänge eigentlich angehen, sind schon das abgehakt, also da wird nichts mehr kommen.
Ja.
Höchstens sind vielleicht für die zweite Mannschaft. Ja, genau, also Schicker ist bekannt dafür, dass er sehr früh einfach die Transfers festmacht.
Mhm.
Ja, also wir sind eigentlich quasi mit Eröffnen der Transferphase schon fertig mit unserem Transferfenster und dann geht es dann nur noch ans Verkaufen. Ja. Man sieht es jetzt an Aslani, dass das halt natürlich auch schief gehen kann. Ne? Also wir haben mit den 30 Millionen gerechnet.
Ja.
Die fehlen uns jetzt auch irgendwie. Aber ich denke, dass wir das schon irgendwie gebacken kriegen.
Ja, derzeit seid ihr noch bei der Transferbilanz im Minus, richtig?
15 mehr plus, glaube ich.
Okay, na gut. Gerade so.
Ja, aber wir hatten ja vor 2 Jahren diesen sehr schlimmen Transfersommer, um 80 Millionen rausgeworfen haben und man muss das halt ein bisschen ausgleichen, ne? Gerade beim europäischen Spiel muss man ja aufpassen. Aber da kann ich weniger dazu sagen, das hat unser Verein hoffentlich unter Kontrolle, die wir jetzt so im Blick haben.
Gut, dann machen wir weiter mit den Testspielen. Also 7 Testspiele habt ihr gespielt, 5 gewonnen, gegen Gladbach 4-1 verloren, gegen Tottenham war es ein 2-2 unentschieden und natürlich nicht nur auf die Testspiele können wir gucken, sondern auch auf den DFB-Pokal habt ihr souverän einen 4-0-Sieg eingefahren gegen Erzgebirge Aue. Und da kannst du gerne mal sagen, was deine Erkenntnisse sind, ob du eine A11, wenn es denn eine geben sollte, ob du die erkannt hast, ob du irgendwie schon auf Punkte-Output eingehen kannst von den Neuzugängen.
Ach ja, also Erkenntnis erstmal, dass ich Bimo unterschätzt habe. Ich war nicht Familie mit seinem Boarding, muss man das sagen. Also ja, man kann da schon erkennen, in welche Richtung das gehen soll. Ich denke, vom System werden wir das hier ziemlich ähnlich spielen. Man kann jetzt halt noch nicht viel sagen, gerade weil Lemperle jetzt ja am ersten Spieltag gesperrt ist.
Ja.
Aslani noch fehlt mit Trainingsrückstand. Da muss man schon sagen, wenn die zwei fit sind, dann werden die vorne spielen. Das ist einfach Fakt. Und bei Wimmer kommt es halt dann wieder viel drauf an, welches System spielen wir? Spielen wir 4-2-2-2? Kann er gegen Kramaric bestehen? Was ist mit Conte? Das sind so viele Fragezeichen. Ansonsten ist das Sicherste, was man so sagen kann, auf jeden Fall unsere Abwehr und unser Torwart. Also Baumann ist halt Baumann. Der ist da und der wird auch da bleiben. Und links, ich gehe mit Rotz. Also ich denke, dass Rotz sich durchsetzen wird gegen, auf jeden Fall gegen Bernardo. Haidari auf der linken Innenverteidigerposition. Kabak rechts innen. Sufal rechts außen. Berger und Abdullahi dann defensiv im Mittelfeld, beziehungsweise dann auf der 8. Und Kramaric steckt neben Dekat. Und Aslani Lemperle vorne. Ich denke so, das ist die Top-11, die wir aufbieten werden. Von den Punkten her bei den Neuzugängen. Also ich denke, dass es bei Rotz gerade schon in die Richtung Zufall gehen kann. Wenn er konstant bleibt, wenn er Spielzeit bekommt, bestimmt, dass er an den 100-Plus-Schnitt auf jeden Fall rankommen kann. Bei Dekat, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Das kommt auf vieles an. Ich würde sagen, so 80-Plus ist auf jeden Fall möglich. Auch an den Burgerschnitt rankommen, das wäre natürlich auch möglich. Es kommt halt darauf an, wie viel Spielzeit er jetzt dann wirklich am Ende bekommt. Also wenn er dann mal doch mehr 90 Minuten spielen darf und nicht in der 70. ausgewechselt wird, wird er schon mehr möglich sein als auch offensive unterwegs. Ja, ich denke, da ist dann auch Scorer abhängig.
Gut, ja, im Pokal haben wir ja auch gesehen, da ist auf jeden Fall auch Rotz gestartet, aber Bernardo ja auch noch nicht ganz fit. Also in der Liga würdest du ja auch sagen, ist die Nummer 1. Und ansonsten gibt's keine großen Erkenntnisse aus den Testspielen oder hat man schon System erkannt oder wurde immer wieder gewechselt, wie du gesagt hast?
Also das System war, also es gibt einen vor Dagim und es gibt einen nach Dagim. Vor Dagim haben wir mehr mit Raute gespielt. Es war dann eher so ein 4-1-2-1-2. Und da hat man gemerkt, dass das so eher das System ist gegen tiefer stehende Mannschaften. Also so würde ich es einstufen. Ohne Außen mehr das Spielerische zu finden. Gerade durch das Mittelfeld, das dann natürlich überbesetzt ist. Klar, weil man dann weniger auf Außen hat. Beziehungsweise dann Rotz und Zufall über Außen natürlich Meter machen. Abdu sich dann ein bisschen zurückzieht in die Innenverteidigung zum Beispiel. Dass wir dann mit 3 Mann spielen. Unsere Flexibilität hat sich da einfach verstärkt im Vergleich zu letztem Jahr. Das heißt, also wir können so viele Systeme spielen. Wie gesagt gerade, wir könnten Raute spielen, wir könnten 4-2-2-2 spielen. Ich habe jetzt als zweite Elf zum Beispiel noch mit Dagim dann die 4-3-3 aufgeschrieben. Die könnte ich mir auch gut vorstellen. Das ist dann quasi Dagim, Aslani, Lemperle im Sturm. Also Dagim auf links, Lemperle wie letztes Jahr dann so ein bisschen über rechts kommt. Aslani dann im Sturm, Kramaric im offensiven Mittelfeld. Abdullah und Berger dann zusammen auf der 6 und Rotz, Haidari, Kabak, Zufall und Baumann. Das wäre dann quasi theoretisch meine zweite Elf, eher gegen Mannschaften, die mehr versuchen mitzuspielen. Also das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es nur Bayern, Leipzig, Stuttgart oder sowas ist, sondern halt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel in Elversberg versucht, mehr mitzuspielen und dass dann als zum Beispiel auch die 4-3-3 gegen Elversberg eine Möglichkeit wäre. Also das gegen Mannschaften, die sich nicht nur einbunkern. Gegen Mannschaften, die sich dann halt eher einbunkern, würde ich dann schon eher so Richtung Raute 4-2-2-2-2, wie das erste System, was ich erwähnt habe, mit Dekat, Berger und Abdullahi im Mittelfeld und Kramaric. Ja, also das sind so unsere Möglichkeiten. Aktuell wird da ja eher so das 4-2-2-2-System so präferiert von allen.
Ja, im Fragen wegen DFB-Pokal, da hat sich ja Wimmer sehr gut in den Vordergrund gestellt, aber du bist nicht wirklich überzeugt von Wimmer.
Es ist halt schwierig, ne? Also, wie gesagt, gegen wen soll das sich dann durchsetzen? Also, ich glaube nicht, dass wir halt einen Dekat auf die Bank setzen werden oder einen Kramaric, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, da müsste er schon mehr zeigen als nur ein Spiel. Was ich dazu ganz gut sagen kann, ist, das ist genauso wie bei Loschek, weil Loschek habe ich jetzt auch nicht erwähnt, aber der wird halt in den ersten Spielen spielen. Jeder hat jetzt die Chance, sich nochmal zu beweisen. Und ich denke, es gibt vielleicht ein, zwei Spieler, und das könnte Wimmer oder könnte Loschek sein, die sich jetzt beweisen werden bis zur Länderspielpause. Mhm. Weil ab da rechne ich dann erst wieder mit einem Kramaric-Rückkehr. Also der wird früher zurückkehren, der ist jetzt wieder voll im Training integriert seit gestern. Mhm. Und der wird auch seine Spielzeit ein bisschen bekommen, also wird auch eingewechselt werden und so. Aber für Stammelf wird halt erst, denke ich, ab der Länderspielpause relevant. Ich denke auch ein Aslani wird, wenn man das realistisch sehen, falls er nicht gehen sollte, erst ab der Länderspielpause wirklich zu 100% relevant werden. Und wenn bis dahin haben die diese Spieler, also Loschek und Wimmer zum Beispiel, die Chance, sich zu beweisen.
Ja.
Ja, zu sagen, ich spiele mich jetzt hier fest, aber sie müssen diese Chance auch nutzen. Gerade was Loschek angeht. Der muss sowieso alles nutzen, was er kriegt, weil für ihn ist es eine Do-or-Die-Situation bei uns. Also mhm. er muss dieses Jahr liefern, ansonsten wird es nichts mehr bei uns. Und dann wird er auch gehen nächstes Jahr, sage ich. Also wenn er es nicht packt, dann war es das bei uns. Ja.
Ja.
Also er ist sehr lang bei uns, hat sich sehr viel verletzt, hat sehr oft gefehlt. Es kann auch einfach nicht in Form kommen. Funktioniert halt einfach nicht.
Ja.
Und Wimmer ist halt wirklich der Spieler vorne drin, den kannst du halt immer reinwerfen. Also fällt jetzt ein Aslani aus, ja, dann werfe ich halt einen Wimmer rein. Fällt ein Lepperle aus, könnt Wimmer reinwerfen. Kramaric, Wimmer. Also, ja. Wie gesagt, okay. reiner Kaderspieler für mich.
Mhm. Okay. Ja, wenn wir jetzt sowieso schon bei der Startelf sind und viel schon System durchgesprochen haben, können wir ja gerne nochmal darüber reden, wer denn jetzt die absolut gesetzten Stammspieler sind, wo man bei Kickbase draufgehen kann, wo man keine Angst haben muss, okay, die werden jetzt ständig rotieren.
Ja, also da gehe ich auf jeden Fall, also würde ich immer sagen, was unsere Verteidigung angeht, Haidari und Kabak, das sind auf jeden Fall die Spieler, die ich im Auge behalten würde, da auf jeden Fall Kabak sehr im Auge behalten, der halt einfach was der an Rohpunkte reißt, ist geisteskrank. Ja, ist also unfassbar. der macht so viele Fehler und dann, also wenn ich im Stadion stehe, ja, ich stehe jedes zweite Wochenende bei uns daheim im Stadion, ja. Und dann sehe ich den spielen und krieg als Fan die absolute Krise, ja. Aber ich guck danach dann auf mein Handy in Kickbase und sehe, der hat 150 Punkte, dann denke ich mir einfach nur so, Ja, ne, ich werde den auf den Platz rennen und würde ihn am liebsten erwürgen, wenn ich das sehe. Aber was Rohpunkte angeht, ist einfach eine Maschine.
Mhm.
Ja. Dann der Dauerbretter schlechthin für mich, Afdullahu, auf jeden Fall. Also, der ist halt, den kann man halt einfach momentan nicht aus unserem System entfernen, ja?
Ja,
also,
auf gar keinen Fall, haben wir ja gesehen, letzte Saison.
Ja, also letzte Saison, ja. Ich würde halt, da muss halt gucken, der macht halt nicht viele Punkte. Also, da würde ich nicht maßlos overpayen, aber wenn man den bekommt, man weiß, was man kriegt. Muss man ganz ehrlich sagen, er hat Spielzeit, eigentlich immer 90 Minuten, ja? Und die Punkte, die er macht, er halt, ne? So 80er Schnitt plus.
Mhm.
Wen ich noch gesetzt sehe vorne ist Lemperle. Und ja, bei Aslani, ja, schwierig. Da müsste man halt jetzt mal abwarten. Also, wenn er bleibt, dann ist für mich der Sturm auch auf jeden Fall eine sichere Bank eigentlich. Also, wenn sich kein anderer jetzt aufdrängt bis zur Länderspielpause, dann gehe ich damit, dass Aslani Lemperle unser Stammsturm wird.
Okay. Aber siehst du bei Zufall Bucher auch Rotation oder?
Also bei Zufall würde ich sagen, also bei Zufall ist wieder schwierig, ne? Er ist halt schon relativ alt. Da drängt sich ein junges Talent bei uns auf, muss man auch sagen. Und ich denke, dass der auch Spielzeit bekommen wird und das ist Abraha.
Mhm.
Wir haben auch noch Chantre, aber ich würde sagen tatsächlich, dass da Abraha eher vor Chantre schon anzusiedeln ist. Mir hat er viel besser gefallen, auch in der ganzen Vorbereitung in Testspielen.
Als haben wir noch nicht in Kickbase, oder?
Chantre. Genau, der fehlt noch in Kickbase.
Ja.
Da muss man mal gucken, aber ich denke, der wird auf jeden Fall Spielzeit bekommen, deswegen sollte man den mal im Auge behalten, so ein kleines Zwinkern.
Ja.
Und bei Burger, da ist halt so die Frage, das ist halt auch wieder so eine Systemgeschichte. Spielen wir wirklich mit Außen und mit Ducking, dann wird er öfters rotieren, gerade durch den Cut, weil wir werden nicht unsere höchste Ablösesumme zahlen dafür, dass der dann auf der Bank sitzt. Das wird halt nicht klappen. Also die werden sich dann halt da schon eher rotieren. Und also Burger, Cut, wahrscheinlich auch noch Wimmer, Conte. So in die Richtung könnte ich mir dann gut vorstellen, wenn keiner schafft, Kramaric zu verdrängen, endgültig.
Mhm.
Ja, also da müssen wir schauen. Ich habe ihn. Also ich habe Burger gekauft in Kickbase. Aber sollte da nicht den Teufel an die Wand malen. Solltest aber nicht vergessen, dass die Möglichkeit besteht, je nach System, dass er dann halt auch mal ausrotiert.
Ja. Ja, und dann sehr interessant hast du gesagt, dass du glaubst, Lemperle ist quasi gesetzt im Sturm, beziehungsweise der Einzige, der wahrscheinlich gesetzt ist und sich festspielt. Ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass Lemperle das macht, aber du als unser Experte sagst, Lemperle wird die meisten Startelf-Einsätze im Sturm kriegen.
Also ich bin davon überzeugt, dass Lemperle sich durchsetzt. Noschek ist zum Beispiel bei uns, muss man ja sagen, schon spielerisch schon einer der Top-3-Spieler bei uns im Team, wenn er in Form ist. Das sind mir zu viele What-Ifs. Es ist einfach zu viel passiert mit Loschek. Er muss jetzt erstmal, bevor man groß redet, muss man erstmal liefern. So, also man kann sich einfach sagen, der hat sich seinen Stammplatz auf jeden Fall verdient durch XY an Sachen, die er gemacht hat. Das gibt's halt einfach nicht. Er hat nicht performt, er war immer verletzt. Und ich weiß jetzt nicht, wer sonst auf Lemperles Position da besser sein sollte als Lemper, ne? Er hat seine Defizite, also gerade was Abschluss angeht, 1 gegen 1, also da reiße ich mir auch immer die Haare vom Kopf, wenn er dann vor dem Torwart steht und mal wieder sein 1 gegen 1 nicht macht. Wenn er diese Sachen ausgemerzt kriegt, dann ist er auf jeden Fall einer, der auf Stamm bei uns auf jeden Fall immer spielen wird.
Und welche Rolle spielt Prass, würdest du sagen, bei euch diese Saison? Ha.
Auch eher so den klassischen Kaderspieler. Also ich glaube, da wird es eher Richtung Europa League dann interessant, dass er da vielleicht mal ein paar Einsätze bekommt. Ich hätte tatsächlich auch damit gerechnet, dass wir Brass zum Beispiel abgeben. Er passt einfach gar nicht mehr in überhaupt irgendein System rein. Aber er ist halt auch flexibel. Er könnte theoretisch auch alles Mögliche spielen. Hat er ja bei uns auch schon Zentralmittelfeld, Außen, Linksverteidiger. Ja, also der wird dann da spielen, wo er gebraucht wird. Aber für Kickbase sehe ich ihn eher irrelevant.
Und welche Position würdest du sagen, ist am heißesten umkämpft von allen? Wo Sturm. Sehen wir vielleicht, ja, da sehen wir dann auch die meiste Rotation wahrscheinlich, ne?
Sturm. Also klar, Sturm, gerade jetzt am Anfang, wie schon angesprochen, Trainingsrückstand Aslani, Lemperle, rot gesperrt. Wenn da jetzt sich jetzt wirklich jemand beweist, Kanu Losche kommt, spielt gegen Köln, super Spiel, macht einen Hattrick oder so, dann wird man den halt ja nicht am zweiten Spieltag auswechseln. Also dann wird er halt da stehen, ist ja wohl klar. Und das wird sich wahrscheinlich auch durch die Saison ziehen. Wir haben so viele Stürmer auch mit einem, die auch was erreichen wollen, ja. Die sich nicht zufrieden geben mit Bank. Und Loschek wird sich nicht zufrieden geben, wenn er nur auf der Bank sitzt. Ja. Das ist halt einfach so. Er will Spielzeit, die braucht er auch. Und deswegen wird das da sehr hart umkämpft da vorne. Aber ich denke dann halt eher tatsächlich auf der Aslani-Position.
Und Vogt und Mörstedt, wie siehst du deren Spielzeit?
Also Vogt sehe ich tatsächlich eher schlechte Spielzeit. Das ist auch wieder so ein Problem. Also gerade bei Mörstedt. Bleiben wir mal bei Vogt. Also Vogt wird ab und zu wahrscheinlich mal eingewechselt, kriegt wahrscheinlich ein paar Minuten in der Europa League. Aber ich denke, der wird für dieses erste Jahr tatsächlich, wird es erstmal gut, dass er sich bei uns in die Mannschaft integriert und auf das Fitnesslevel kommt, weil er kommt ja aus der Schweiz. Und das ist auch nochmal ein bisschen andere Intensität. Dann haben wir noch den Ilzabal. Der wird einfach eine Weile brauchen. Ich denke, der könnte relevant werden, vielleicht ab der Winterpause. Dann mal gucken, wie er sich weiterentwickelt. Vielleicht wird er auch noch ein halbes Jahr verliehen. Halte ich jetzt nicht für unmöglich. Ja. Beim Mörstedt muss man sagen, Schicker hat schon angekündigt, dass wenn Abgänge noch existieren, also kommen werden, dann halt im Sturm. Das ist halt die Frage, wenn Aslani jetzt nicht verkauft wird, was macht man mit Mörstedt?
Ja.
Er ist jung, er ist ein Riesentalent, ja. Er hat auch, er war damals von Frankfurt, glaube ich, umworben. Das ist noch gar nicht so lange her, vor ein Jahr oder zwei Jahren. Und hat dann aber doch bei uns verlängert. Und ich denke nicht, dass er verlängert hat, mit dieser Aussicht, die er gerade hat. Also, man muss schon sagen, er spielt relativ wenig, er ist wenig integriert und ich weiß jetzt auch nicht, wo er bei uns da noch Platz finden sollte für ein paar Minuten. Also, das wird dann halt eher darauf hinauslaufen, dass es eventuell so kommen wird wie für Damar dieses Jahr, dass er dann halt, wenn sie ihn jetzt nicht verleihen, nächstes Jahr wechselt. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass er noch geht, vielleicht zu einem Aufsteiger von der zweiten Liga, also Bundesliga-Aufsteiger. Könnte ich ihn gut sehen, da muss man mal abwarten, aber ich stand jetzt riesen Fragezeichen.
Ja. Und du hast schon gesagt, also kannst du dir auch vorstellen, dass im Sturm beispielsweise da auch dann immer wieder ab der 60. geht jemand raus und dann kommt noch ein anderer rein?
Ja, wir hatten diese, Ilza ist nicht so Fan von, also muss man jetzt auch mal sagen, wir müssen rotieren. Wir haben Europa League, ja, wir haben Dreifachbelastung. Aber Ilza war letztes Jahr schon kein Fan von Rotation. Ich hätte zum Beispiel der Kramaric letztes Jahr schon viel öfters mal auf der Bank gesehen, aber Ilzer, das hat es halt nicht so gesehen. Da muss man jetzt mal abwarten, wie er jetzt damit umgeht, dass wir Europa League spielen. Ob er jetzt wirklich mal mehr rotiert und auch öfters wechselt. Für mich wechselt er immer zu spät, Ilzer, grundsätzlich. Das ist so der Eindruck von Fansicht. Also wenn ich im Stadion stehe, ja, dann denke ich mir öfters mal so, 70. Minute immer noch kein Wechsel, Ilzer.
Ja.
Naja. Aber ich denke schon, dass da gerade auf der Aslani-Position schon öfters dann mal gewechselt wird. Man hat ja auch nicht mit ihm gerechnet, muss man ja sagen. Das ist die Position, die maßlos überbesetzt ist momentan.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Top 11 erstmal gut durchgesprochen und kommen zu deiner MVP-Prognose. Wer wird MVP von der TSG?
Jeder, der jetzt im Discord mitliest, ja, wird jetzt gleich erstmal die Augen aufreißen. Für mich der unerwartete Call, wer mich kennt. Ich bin mit Kabak gegangen. Also für mich ist Kabak einfach, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, er ist ein Rohpunktemonster. Er hat seine Kopfballstärke, seine Tore und wie er sich jetzt in die Mannschaft zurückgekämpft hat nach 1,5 Jahren Kreuzbandriss, ist einfach völlig verrückt. Ilzer liebt ihn, ja, er hat jetzt auch verlängert. Und wenn er ansatzweise den Schnitt von der Rückrunde halten kann, und da muss man ja auch sagen, dass die ersten Spiele in der Rückrunde, da war er ja auch bloß Einwechsler, ne? Da hat er ja auch da mal Spiele gehabt, wo bloß 10 Punkte, 15 Punkte, weil nur 6 Minuten Spielzeit hatte, gehabt. Wenn er seinen Schnitt von den 90 Minuten Spiele hält, die er gemacht hat in der Rückrunde, dann wird das ganz klar unser MVP. Und ja, da muss man dann einfach mal sehen, was da dann davon zukommt. Man muss auch ganz klar sagen, ne, also die Gefahren habe ich ja schon angesprochen, so sein Kreuzbandriss und sowas, das macht natürlich immer anfälliger für Verletzungen in Zukunft. Wechsel, er hat eine AK in seinem Vertrag, 25 Millionen. Ich hoffe, dass sie erst ab nächsten Sommer geht. Ja. Also nicht, dass er uns im Winter dann einfach mal für 25 Millionen verlässt, aber ich denke, Schicker ist da schon fit genug zu sagen, wenn dann, aber erst ab Sommer.
Findest du seinen Kickbase-Marktwert fair?
Also ich muss sagen, für das, dass es ein Hoffenheim-Spieler ist, mit dem Punkteschnitt finde ich ihn eigentlich trotzdem schon noch fair. Also wenn man überlegt, was vergleichbare Spieler kosten würden, würde ich sagen, das ist noch okay. Ich würde da maximal aber 25 zahlen. Also er kostet jetzt gerade 22,5.
Ja.
Ja, und das finde ich eigentlich, wenn er seinen Schnitt halten kann, auf jeden Fall gerechtfertigt.
Und im Fall von einem Wechsel im Winter oder wenn er sich nochmal verletzen sollte, was wir nicht hoffen, wer würde denn sonst übernehmen?
Also das ist ganz schwierig. Das kann man bei uns da mehrere nennen. Also ich hab mir tatsächlich Kramaric aufgeschrieben. Weil ich glaube einfach, also sein Punkteschnitt wird halt immer hochgezogen von diesen Outbreak-Spielen, die er dann einmal hat, alle 5 Spiele, ja, wo er dann einfach jemanden 8 mit 3 Toren abschießt. Ja, das ist natürlich für Kickbase immer ungünstig, wenn man gerade mit MVP-Abgabe spielt. Und kostet halt auch Nerven, wenn er dann halt Spiele zwischendrin hat, wo er einfach nur 50 Punkte macht, 50 Punkte, 50 Punkte und dann auf einmal 400. Ja, so salopp gesagt. Schießt dann aber auch noch unsere Elfmeter und denkt, dass da, auch wenn er alt ist, immer noch gut punkten wird. Und auch eine wichtige Rolle im Team spielen wird.
Also diese Saison noch nicht die Saison, wo Kramaric sich verabschiedet. Finde ich gut.
Ich sag noch nicht. Ich sag, es dauert noch. Ich hab ihn schon zu oft abgeschrieben, um ihm das jetzt anzutun. Also ich habe schon so 2 Jahre gesagt, Kramaric, deine Zeit ist gekommen, setz dich auf die Bank, bau die jungen Spieler mit auf und jedes Mal beweist er mir es anders. Und deswegen glaube ich, dass das dieses Jahr noch nicht so weit ist.
Okay, nehmen wir mit. Dann kommen wir zum Dauerbrenner. Wer und warum? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon.
Ja, ich habe es vorhin schon angerissen, Dauerbrenner. Ich habe das Stichwort schon genannt. Es ist natürlich Abdullah für mich. Ja. Auch wenn es Kickbase-technisch von den Punkten her nicht so gut aussieht, muss man einfach sagen, wenn ich einer als gesetzter Stammspieler schlechthin bei uns bezeichnen würde, neben Baumann, da würde ich auf jeden Fall Abdullah sagen. Und das ist ganz klar, warum. Er ist unersetzbar in unserem System, hat jetzt dieses Jahr zwar Konkurrenz mit Linz bekommen, beziehungsweise der wird ihn eher aufbauen und eher ermöglichen, dass er öfters mal vielleicht Pause bekommen kann, wenn das sie benötigt. Aber er wird auf jeden Fall sehr viele Zeit in unserer Startelf verbringen.
Ja. Habt ihr irgendeinen Neuzugang, der nicht seine Rolle erfüllen könnte, aber die Dauerbrenner-Rolle erfüllen könnte, neben Abdullahu?
Ja. Auf jeden Fall Rotz. Also für mich auf jeden Fall Rotz. Könnte sich bei uns so festspielen. Ich fand Bernardo letztes Jahr auf der LV-Position auch eine der schwächsten Positionen. Ja. Mhm. Und da muss man dann halt einfach ganz klar sagen, hat das Potenzial auch mit den Punkten und allem drumherum, offensiven Qualitäten in den Testspielen, sofort ein Dauerbrenner zu werden. Alternativ habe ich mir dann auch Ducking aufgeschrieben. Das ist aber so systemabhängig. Oh, weil wie ich ja schon gesagt habe, wenn wir auf Flügel setzen, dann wird an Ducking kein Weg dran vorbeigehen. Weil er einfach zu schnell ist. Er ist so schnell und Ilzer braucht die Schnelligkeit für sein System auf außen. Und wenn man dann nicht da Kompromisse eingeht und sagt, ja okay, dann spielt er halt Wimmer und ist halt viel langsamer oder halt Brass wie letztes Jahr als Touré-Ersatz und ist halt interpretiert die Rolle anders, hat's Ilzer, so hat's genannt, ne? Mhm. Wir haben dann Spieler als Ersatz für Touré, damals wo wir im Afrika-Cup waren, der die Rolle halt anders interpretiert. Ja, das ist halt das Problem. Also Ilzer will eigentlich nicht, dass die Rolle anders interpretiert wird. Er will diese Geschwindigkeit.
Mhm. Boah, ja, das ist super tricky halt, wirklich bei Hoffenheim.
Ja, das ist mir halt, da war es mir aber zu viel What-Ifs zu sagen, es ist auf jeden Fall der Dauerbrenner.
Ja, nee, verstehe ich auf jeden Fall. Aber es heißt irgendwie, das System ist noch nicht ganz fest, kann sein, dass es variabel bleibt, kann sein, dass auch fest ist, kann, die Spieler werden dann dementsprechend rotieren, also bei Hoffenheim ist wirklich noch einfach abwarten.
Also ich denke, also ich gehe echt davon aus, dass wir rotierende Systeme haben werden. Also ich gehe echt mit zwei Systemen aus, von zwei Systemen aus, die wir spielen werden, je nach Gegner und wie wir die einschätzen. Ich sag's ja, also was bringt dir ein Dagi mit seiner Geschwindigkeit, der am Ball nicht viel kann, wenn du gegen ein Team spielst, was halt nur bunkert? Also was bringt es gegen Union Berlin? Ja, muss man halt mal ehrlich sagen, da bringt dir die Geschwindigkeit halt nichts, weil die steht halt sowieso nur hinten. Also da gibt's halt keinen Raumgewinn.
Ja.
Und da braucht man halt dann eher die spielerische Klasse in der Mitte.
Na, interessant. Machen wir weiter mit eurem oder mit deinem Hidden Jam. Wer ist noch unterm Radar und vor allem warum?
Ha, total unterm Radar. Boah, ich habe da lange überlegt. Habe mich dann auch nochmal mit Johannes, Grüße an Johannes, mit Sprache gehalten. Und ich bin mit Abraha gegangen, auch wenn er nicht in Kickbase ist.
Ja.
Weil Abraha für mich deutlich besser als Chantry in der Vorbereitung hat Airline quasi zum Wechsel gezwungen, ja, muss man so ehrlich sagen. Da komme ich später nochmal ganz kurz dazu. Und es halt überzeugt halt für sein Alter mich auf jeden Fall schon. Also es ist absoluter Hidden. Für mich ist das der klassische Hidden Gem, ja. Keiner hat den im Blick. Viele haben den vielleicht gelesen, gerade in den Testspielen, wurde Hoffenheim nicht so verfolgen. An Abraha, wer ist das? Keine Ahnung, ja, ein Jugendspieler. Aber man muss dann sagen, für mich, ich würde Chantry abgeben. Also wenn ich Schicker wäre, würde ich Chantry abgeben und würde Abraha als auf jeden Fall zweite Klasse auf der Rechtsverteidigerposition nehmen. Mhm. Und für mich der Spieler, der auch Masufal ablösen wird. Da lege ich mich eigentlich jetzt schon fast fest. Und ich denke, wenn er seine ersten Minuten dann bekommt in der Bundesliga, und dann wird er auch immer öfters reinrotieren für Zufall und dann werden wir da mal sehen, wie weit er denn dann schon ist.
Zufall nicht untouchable diese Saison.
Ja, ich würde sagen, gerade durch die Rotation, genau, und durch sein Alter, also durch Dreifachbelastung, nicht Rotation, und sein Alter, könnte ich mir gut vorstellen, dass da öfters doch mal auch rotiert wird.
Und welcher Neuzugang ist, würdest du sagen, noch unterschätzt? Wer ist da vielleicht noch ein Hidden Jam?
Ja, da bin ich jetzt auch wieder mit Rotz gegangen, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber er ist halt einfach so billig in Kickbase.
Ja,
und
ja,
dadurch
absolut.
Halt absolut unterschätzt. Also es ist einfach für das. Das ist, also ich habe 8-9 Millionen hier stehen. Ich weiß nicht, das ist mittlerweile wahrscheinlich sogar noch ein bisschen gesunken. Wir sind uns alle einig. Also im Kickbase-Discord, im Hoffenheim-Channel, da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Ja, wir freuen uns immer über neue Leute. Da sind wir uns alle einig, dass das der Spieler schlechthin ist für uns. Der ordentlich punkten wird und der auch sehr viel Spielzeit bekommen wird. Und deswegen ist das auch für mich so ein unterschätzter momentan, zumindest in Kickbase, ja.
Ja, scheiße, dass wir so spät aufnehmen. In beiden Ligen bei mir ist er schon weg und ich war mir nämlich noch ein bisschen unsicher, was ich mit ihm mache.
Ja, das ist halt das Problem. Es gab echt viele bei uns im Channel, die gefragt haben und die haben halt irgendwie nicht das gleiche Feedback von uns bekommen. Ne? Ich habe mich jetzt die letzten Tage ein bisschen zurückgehalten, bewusst, wegen dem Aufnahme jetzt, aber die anderen sagen natürlich das Gleiche. Also ich bin da nicht alleine.
Ja, sehr interessant, aber gut zu wissen. So, dann würde ich sagen, machen wir Take oder Toss mit dem ganzen Kader. Also ich lese einmal die Spieler mit Marktwerten vor und du sagst Take, wenn du ihn kaufen würdest, oder Toss, wenn du ihn nicht kaufen würdest. Also, Baumann 18,6 Millionen.
Toss.
Peterson 500.000.
Toss.
Philipp 500.000.
Toss.
Bernardo 7 Millionen.
Toss.
Chavez 2 Millionen.
Toss.
Zufall 25,9 Millionen.
Take.
Gendré 3,2 Millionen.
Toss.
Haidari 18,9 Millionen.
Take.
Hanac 3,4 Millionen.
Toss.
Kabak 22,5.
Take.
Mashida 1,1 Millionen.
Take.
Rotz 8,5 Millionen.
Take.
Abdullahu 16,7.
Take.
Bucher 24,2.
Take.
Dekat 18,1.
Toss.
Kramaric 17,1.
Take ab Länderspielpause.
Lenz 2,7.
Toss.
Prass 3,2.
Toss.
Wimmer 7,8.
Toss.
Aslani 23,7.
Take, wer da bleibt und ab der Länderspielpause.
Conte 8,5.
Toss.
Dagim 8.
Take.
Loschek 10,6.
Toss.
Lemperle 9,7.
Take.
Mörstedt 4,6.
Toss.
Und Vogt 800.000.
Toss.
Okay. Sehr interessant. Vor allem bei Patrick Wimmer. Ich bin gespannt, was die Community dazu sagt. Ich glaube, bei uns ging er jetzt für 14 Millionen vom Markt.
Ach, ja, man darf sich, also ich sag's ganz ehrlich, man darf sich von den einen Spielen nicht so blenden lassen. Man darf da nicht vergessen, was da noch hinten dran steht. Mhm. Dafür gibt's einfach zu viele gute Spieler bei uns.
Ja. Wer würdest du sagen, hat
vielleicht
ja.
Bin ich auch falsch. Also vielleicht liege ich auch falsch, ne? Ich bin auch nur Mensch.
Ja, klar.
Aber ja, mal gucken wir mal, was dann so vielleicht in der Winterpause höre ich mir den Podcast nochmal an und dann entscheide ich, was so alles so falsch war.
Lieber nicht.
Oh, ja, vielleicht nicht.
Wer hat denn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vom ganzen Kader?
Das ist jetzt so schwierig. Da habe ich auch, also ich habe zwei. Also ich würde sagen Lemperle und Rotz. Also von den Punkten her auf jeden Fall Rotz. Also ich glaube, dass er mehr Punkte machen kann als Lemperle. Bei Lemperle kommt es halt immer so viel auf die Scorer an. Lemperle ist halt gerade billig, weil die Leute es nicht kapieren, dass halt nur ein Spieltag ausfällt.
Ja.
Er ist halt, da ist halt, da geht halt direkt alles runter.
Ja, ich habe ihn für Marktwert jetzt bekommen, weil bei mir ist der erste Spieltag also ich muss noch sehr viel basteln, deswegen für den zweiten Spieltag habe ich ihn dann hoffentlich, wenn er in der Startelf steht.
Genau, also wenn man das Geld parken kann, ja, wenn man sagen kann, okay, ich verzichte mal auf und hoffe auf den Upside halt, den man dann halt hat, dann würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Also, klar, da brauchen wir gar nicht überlegen.
Gut, und dann kommen wir zur Saisonprognose. Also erstmal blicken wir auf Spieltag 1. Gerade gar nicht. Gegen wen tretet ihr denn an?
Ah. Gegen Köln.
Gegen Köln. So.
Gegen Köln. Köln Alaf. Ja. In Köln, ja.
Was für ein Ergebnis?
Ich tue mich echt schwer. Also wir haben echt Probleme mit Köln, ne? Jetzt hat Zeit in Alaf natürlich auch verlängert. Kann irgendein Premier League Club bitte den noch kaufen für 150 Millionen? Dann wäre ich natürlich zufriedener. Weil irgendwie haben wir es nie geschafft, ihn in den Spielen unter Kontrolle zu kriegen. Ist das so ein Ding. Und Köln ist so eine schlecht bespielbare Mannschaft für uns, habe ich so das Gefühl. Habe ich ja vorhin schon den Hot-Take gebracht, ich sage, wir gewinnen 2-1 und Aslani kommt in der 70. Minute und macht in der 88. das 2-1.
Mhm. Gut. Und was ist denn ein realistisches Saisonziel und ab wo würde es anfangen weh zu tun?
Das ist jetzt mit Dreifachbelastung so schwer. Weil, man kennt das Mannschaften, die jetzt dann mal wieder so dieses Auf und Ab haben, wie wir zum Beispiel, sich dann bei einer Dreifachbelastungssaison echt schwer tun. Ein realistisches Saisonziel in meinen Augen wäre alles um die Europaplätze. Mhm. Ich wäre persönlich mit allem in der oberen Tabellenhälfte zufrieden. Das Spielermaterial gibt natürlich mehr her, natürlich, muss man sagen, ne? Klar, mit Dekat und Co., was man jetzt noch gemacht hat. Im Kickbase-Channel gibt es auch bei uns Leute, die sagen, Golo und Melo zum Beispiel, ja, wir spielen locker wieder um die Champions League-Plätze mit. Ich bin eher pessimistisch, was es angeht, deswegen gebe ich mich mit der oberen Tabellenhälfte zufrieden. Enttäuschung wäre halt natürlich alles im unteren Tabellenbereich. Also muss man ganz klar sagen, das wäre alles enttäuschend.
Wenn du dich festlegen würdest, was wird der genaue Tabellenplatz am Ende der Saison?
Ich würde 6 sagen.
Okay, damit kann man, glaube ich, zufrieden sein.
Ja. Ich hoffe nicht, dass wir zu schnell wachsen. Das ist so das Problem, das man halt so hat. Ne? Also.
Ja. Das stimmt, es kann nach hinten losgehen.
Ja.
Aber gibt es noch ein Thema rund um Hoffenheim, was dir aktuell zu wenig diskutiert wird, sportlich oder strukturell gesehen?
Ja. Auf jeden Fall. Also da komme ich jetzt auf das Damar, Erlein und Behrens Thema, bisschen auch Zeit dazu sprechen.
Mhm.
Ich finde, das wird ein bisschen, wie soll man das sagen, übergangen. Man sieht halt die gute Saison letztes Jahr, vergisst aber dann auch gern mal, dass wir echt noch Probleme haben. Also gerade was der Durchgang von Jugendspieler, unsere eigenen Jugendspieler in unsere A-Mannschaft angeht, ist einfach viel zu schlecht. Also Shiga kam ja mal mit seinem 33-33-33, ne? Also 33% ältere Spieler, 33% externe Spieler und 33% Talente.
Mhm.
Ja, das war ja seine Aussage, als er zu uns kam. Die 33% Talente von uns selber, die sehe ich halt irgendwie nicht. Im Gegenteil, wir haben jetzt, Damar kam nicht aus unserer Jugend, wurde ja zugekauft von Frankfurt damals, aber zum Beispiel ein Erlein, ja, der ist geboren in Heidelberg, er hat bei uns gespielt seit 2018, der wechselt jetzt zu einem direkten Konkurrenten nach Leverkusen und wird direkt in die zweite Liga verliehen. Also, das hätten wir halt auch gekonnt. Was ist passiert, dass wir jemanden für marktwertgerechte Ablöse, ja, ein eigener Jugendspieler, ein Top-Talent, an einen direkten Konkurrenten vergeben, der ihn einfach nur weiterverleiht, der aus unserer Region kommt, 2018 bei uns spielt, der hätte eine Identifikationsfigur in unserem Verein werden können. Und da muss man halt einfach sagen, ja, ich hoffe, dass man da keine falschen Versprechungen gemacht hat oder dass es da intern Probleme gab, weil das wäre echt schade. Und das zieht sich auch bei Behrens durch. Also ich hätte gern Behrens noch bei uns gesehen. Ne? Nach seiner Leihe fand ich ihn echt stark. Ja, und jetzt hat man ihn ja verkauft. Ne? Also ich hätte gern auch gesehen, dass man ihn vielleicht in der Vorbereitungszeit in den Profikader versucht zu integrieren und auch mal testet, ob er vielleicht auf links außen was gewesen wäre.
Mhm.
Weil in meinen Augen hätte er das Potenzial gehabt, Behrens auf links außen bei uns auch spielen zu können. Ja?
Mhm.
Und das ist halt ein bisschen schade. Und da ist halt einfach nur so, ich hoffe, man hat das im Blick. Ja, ich hoffe, Andi, er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber ich hoffe, er hat es im Blick, dass der Durchlauf der Jugend da bei uns noch nicht so ganz toll ist, wie das sein sollte.
Ja.
Ja, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Also wir müssen auch die Probleme ansprechen, ja, nicht nur das Gute. Und wir hatten echt viel Gutes letztes Jahr. Ist das jetzt nicht. Ne? Ja.
Nee, verstehe ich als Fan. Vor allem will man dann ja auch gerne mal wieder einen Spieler haben, der irgendwie lange beim Verein bleibt, mit dem man sich identifiziert, wo man endlich mal wieder richtig Fan sein kann. Verstehe ich auf jeden Fall alles.
Gut. Ja, da hätte ich halt schon gern auch von den Medien gehabt, dass sie mal ein bisschen, gerade der Kicker, Michael Pfeiffer, Grüße, der es wahrscheinlich auch nicht hören wird, der sehr viel bei uns unterwegs ist und sehr viele Artikel über uns schreibt. Ich habe gerade beim Kicker, die hatten Anfang des Jahres einen Artikel, es gibt 88 Hoffenheim-Jugendspieler, die in einer ersten Liga auf der ganzen Welt spielen.
Mhm.
Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und man überlegt, wie wenig wir aber davon bei uns in Mannschaft haben, in der A-Mannschaft, ne, in der ersten, ist das eigentlich schon traurig, muss man sagen.
Ja, hast du recht. Ist ein gutes Schlussplädoyer. Vielen Dank an dich, Fabi. Danke, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast.
Bitte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Gerne wieder.
Ja, auf jeden Fall. Dann bitte noch nicht abschalten, weil wir brauchen euch noch. Auch in dieser letzten Folge. Das war's nämlich jetzt mit unserer Club-Podcast-Tour. Kann man ja an dieser Stelle auch nochmal sagen. Fabi, du hast den grünen Abschluss geliefert mit der TSG. Unser Fantasy Center erweitert ihren Expertenkreis, suchen Vereinsexperten und wenn ihr denkt, ihr seid ein Experte und diesen Podcast hättet ihr auch selbst machen können zur TSG und ihr habt vielleicht auch irgendwelche Insights, dann meldet euch gerne bei experte@kickbase.com. Alles Wissenswerte zur TSG findet ihr auf unseren Socials, in der App, in den Shownotes ist auch nochmal alles verlinkt. Und das war's von uns generell komplett mit der Club-Podcast-Reihe. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns konstruktives Feedback da lasst. Da habt ihr ja auch da gelassen. Und dann wünsche ich euch und Fabi sicherlich auch viel Glück für den ersten Spieltag.